Ja, ich stelle jetzt einfach mal erstmal die Frage, wie klingt denn deiner Meinung nach der Sound of 89?
Es gibt natürlich nicht den einen Sound von 1989, sondern eben ganz verschiedene. Natürlich auch je nach Region, in der man sich gerade befindet. Und dieses Spektrum versuchen wir ja auch aufzuzeigen. Und wie es sich bei Zonic als eher randständiges Medium gehört, ist das, was wir präsentieren, natürlich auch eher randständig. Wobei man dabei berücksichtigen muss, dass natürlich auch aufgrund der gesellschaftlichen Bewegungen sehr viel Energie drinne war, die Dinge, die in der Subkultur jahrelang schon vor sich hin brodelten, in diesem Moment 1989 oder um 1989 herum dann auch eine gewisse Massenwirksamkeit erreichen konnten, weil sie einfach der adäquate Ausdruck für die Zeit waren. Und insofern kann man das auch ein bisschen auf die gesamtgesellschaftliche Bewegung umlegen. Aber Mainstream-Momente sind in der Ausstellung nur dort touchiert, wo sie uns als besonders wichtig und sinnvoll im Kontext vorkamen.
Ich kann mich ja derzeit eigentlich kaum retten vor Veranstaltungen zu 89 bis 91. Also diese Wende ist viel besprochen. In Leipzig finden jetzt auch dieses Wochenende ganz viele Veranstaltungen dazu statt. Warum habt ihr euch denn dazu entschieden, auch ein Veranstaltungsformat da zu organisieren?
Na, weil wir genau etwas abdecken, was fehlt. Und es gibt eine Vielzahl, weil es natürlich auch viele Winkel gibt, aus denen heraus man natürlich die ganze Sache betrachten kann. Es ist natürlich auch so, dass bei Jubiläen einfach mal im Förderzirkus mehr ausgekippt wird. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber gerade in der jetzigen politischen Situation, wo ja hier in Deutschland, aber auch in den anderen osteuropäischen Ländern, diese Frage der Deutung, der Deutungshoheit über das, was vor 30 Jahren passiert ist und was sich dann daraus entwickelt hat, gerade in dieser jetzigen umkämpften Lage, ist es vielleicht wichtig, auch unter verschiedensten Aspekten daran zu erinnern und zu gucken, was war das eigentlich damals und wofür standen die Dinge und wie kann man sie heutzutage als ja, Erbe oder geschichtlichen Ausgangspunkt werten. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle, was ist das Material ästhetisch, hat das noch einen Wert, kann man das genießen? Das sind ja viele Dinge, gerade was jetzt die osteuropäischen Sachen angeht, die ja selten in einer Zirkulation hier sind. Und auch darauf gilt es zu verweisen, da den Blick zu weiten. Insofern, ich denke mal, wir decken einen Sondermoment ab mit dem Sound des Jahres. Und da gab es auch eine Motivation, die davon ausging, dass es schon mal eine CD gab, die das behauptete, den Sound der Revolution darzustellen mit sehr viel Geldern von der EU. Wurde da ein Produkt in europäischen Umlauf gepumpt, das, wie ich fand, extrem mangelhaft war. Und dem wollten wir natürlich etwas nachsetzen.
Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich heute oder die nächsten Tage in diese Ausstellung komme? Was erwartet mich denn da eigentlich? Also wenn ich in den Raum reintrete, wie kann ich und auf welchen Ebenen kann ich hineinschauen, musikalisch eben auch in diese Zeit?
Also es gibt eine Reihe an Medienaufbauten, wo man die Sachen audiovisuell sich erarbeiten kann. Und es gibt sehr viel zu lesen und zu sehen. Also bei Sonic gibt es ja eine gewisse Grundtendenz zur Extended Version. Also wir haben da sehr viel Textmaterial ausgegraben. Und zwar auch mit zwei entscheidenden Schwerpunkten, die so ein bisschen durch diesen Klangkalender auch führen als Leitlinien, weil sie einfach, und das auch im persönlichen Sinne, Leitlinien waren, die durch das Jahr geführt haben. 1989 war ich ein leidenschaftlicher Paroktikum-Hörer. Das war die Sendung für im allgemeinsten Sinne Schrägsounds bei DT64, dem staatlichen Rundfunksender, gemacht von Lutz Schramm. Und die Sendung war für mich so eine Art Lebenstaktgeber. Ich habe die also versucht, wirklich immer zu hören, zumal ich damals bei der Armee war und das also nochmal so ein Kontakt zur Außenwelt war, zu einer anderen Außenwelt noch dazu. Und die Sendung hat damals die Manuskripte herausgeschickt, die konnte man im Abonnement beziehen. und damit auch ein bisschen das Medienmonopol unterlaufen, weil man also Informationen herausgegeben hat, die sonst in den Medien also nicht so präsent waren, unter anderem eben auch Adressen der ganzen alternativen Bands, wo man dann die eigentlich illegalen Kassetten beziehen konnte. Und die Manuskripte des Paroktikums und die Playlist des Paroktikums, die ziehen sich durch das ganze Jahr durch, auch in der Präsentation. Und das ist die eine Leitlinie. Und das andere, etwas, was bei Weitem unbekannter ist, war das Journal für Unterhaltungskunst. Das war ein monatlich erscheinendes Magazin, das eigentlich so ein Fachblatt für im weitesten Sinne ja eben Entertainment war. Da fiel Musik auch drunter, aber eben auch Dompteure und Kabarettisten und alles Mögliche. Und dieses Magazin wurde ab 1987, 88 auch so ein bisschen unterwandert, teilweise auch von den Digipen 60 Leuten, die dort anfingen, über eben diese sogenannten neuen Bands zu schreiben, aber eben auch über, und das war etwas, was uns wirklich heraushob, über die popkulturellen neuen Bewegungen in den sogenannten Bruderländern. Da gab es dann speziell zu Rockfestivals in Riga, es gab Plattenreviews von polnischem Hardcore oder im sowjetischem Underground-Sound, Dinge, die man ja in der DDR eigentlich gar nicht erwerben konnte. Komischerweise, weil es gab keinen Produktumlauf, man konnte keine Melodia-Platten oder sowas einfach so in einem Laden kaufen. Und das zieht sich auch durch die Ausstellung und das war auch für mich damals ein wichtiger Moment, der auch diesen Weg vielleicht schon mal vorbereitet hat, mich dann also bis heute mit eben diesen Sounds aus dem damaligen Ostblock zu beschäftigen und das eben jetzt auch öffentlich.
Und gibt es neben der Ausstellung wie noch weiteres Programm, das ihr plant?
Es gibt jetzt innerhalb dieser leider ja nur sehr wenigen Tage, aber das ließ sich nicht anders arrangieren, der Ausstellung eine ganze Reihe an, wie man heute sagt, Events. Morgen Abend gibt es wirklich vom Rande Europas Popkultur, nämlich aus Bulgarien, der Film Rock'n'Roll, der in diese Generation um 1989 die berühmten Bands, der in Bulgarien berühmten Bands vorstellt, Era, Review, Nova Generacija und so weiter. Und dabei die Protagonisten aber auch im Heute abholt, also man kriegt auch einen historischen Durchlauf. Und das ist wirklich Material, das also äußerst selten zu sehen ist und sehr unbekannt, selbst für geneigte Hörer und Kenner. Und dann gibt es gleich am Sonntag eine Veranstaltung zu etwas, was natürlich auch jetzt überall thematisiert wird, aber wir machen es eben mit diesem spezifischen Näherungswinkel, nämlich die Rolle der Kirche in der DDR 1989, der letzte Pogo vorm Altar. Kirche, Opposition und Musik 1989 in der DDR mit drei Protagonisten von damals, die in Berlin bei der Kirche von unten, in Dresden und dann mit einem großen Festival im Mai 89 in der Dresdner Neustadt in einer Kirche oder eben im Mockauer Keller hier in Leipzig und dann über das vor allem Jahresende dann hinweg auch auf den Montagsdemos und in Ereignissen um die sogenannte friedliche Revolution dann aktiv waren, also die Leipziger oppositionellen Punkkreise. Und das wird da diskutiert und vorgestellt. Und da gibt es natürlich entsprechende Materialien. Das ist natürlich auch ein Thema in der Ausstellung. Und in der nächsten Woche, wenn ich gleich mal vorausschicken darf, gibt es am 10.10. im Institut für Zukunft ein Sonderevent. Da geht es um die sowjetische Rave-Szene, die in Riga vor allen Dingen etwa 1987 sich entwickelte und da gab es 1989 einen Höhepunkt, da gab es nämlich die ersten internationalen Tape-Jockey-Meisterschaften, weil die DJs dort eben nicht mit Platten, sondern mit Magnetbändern aufgelegt haben. Und die wiederum wurde von Westbam und anderen Konsorten besucht und das wird mit einem Film vorgestellt, Era of Dance heißt der, und dann haben wir einen Gast aus Estland, Raoul Saaremets, der damals bei der Band Don Ulvik ganz wundervollen Indie-Noise-Pop gemacht hat, der unter anderem auch von John Peel sehr gemocht wurde. Die Band hat sogar mal zu einer Peel-Session geschafft. Ich glaube, die einzige aus Osteuropa, jedenfalls die mir einfällt, die das jemals geschafft hat. Und der wird dann wird dann reden über die estnische Situation um 1989 herum. Muss man natürlich immer mit bedenken, dass die baltischen Länder ja damals um ihre Unabhängigkeit kämpften. In allen drei baltischen Republiken war das damals ein ganz großes Thema, eben auch in der Subkultur. Und der liegt am Tag darauf, das ist dann schon, sagen wir mal, so eine Parallelaktivität oder ausgekoppelt liegt am Tag darauf im Institut für Zukunft bei Techno Against Fascism auf, unter dem Pseudonym Alia Yuka. Und am 13.10. schließlich gibt es die große Finissage und da kommt Lutz Schramm, der Macher der schon erwähnten Paroktikum-Sendung, und stellt den Jahrgang 1989 im Paroktikum vor und diskutiert das mit Christoph Heinemann, der wiederum damals Bassist der Leipziger Postpunk-Band Die Art war und früher bei Die Zucht auch gespielt hat. So, das ist jetzt erstmal im Schnelldurchlauf, was jetzt in diesen paar Tagen passiert. Und dann geht es aber weiter, weil der heutige Tag ist der Auftakt einer Reihe, die eben zum 21.12. geht. Da gibt es dann nochmal Schwerpunkte zur CSSR Mitte November, zum Jubiläum der sogenannten Dampfenden Revolution, 17.11. Da gibt es ein Konzert mit Uzi Medorma aus Prag und der Band Trottel aus Budapest und Diskussionen und auch eine kleine Ausstellung im Salon Siemilde und so weiter und so fort. Aber das kann sich ja bis dahin vielleicht eh keiner merken, aber das kann man alles sich angucken auf www.sound-off-89.de. Da ist das ganze Programm ganz ausführlich mit diversen Verlinkungen und ansonsten kann man restlich ja vielleicht in den Medien dann auch, wenn sie das dann updaten, angucken.